Liebe Geschwister, lasst uns jetzt still werden und gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Überschrieben ist das alles mit: David wird zum König gesalbt. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach: Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste. Siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Amen. Liebe Geschwister, lasst uns jetzt noch gemeinsam ein Lied singen vor der Predigt, und zwar das Lied 329: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Alle? Nein. 7 Strophen, machen wir 5 draus. Ja, machen wir 5 Strophen draus, ja.
Die auf der Wahrheit zeugen. Dankeschön. Ich habe dieses Lied nicht rausgesucht wegen dem, was ich jetzt sagen werde. Aber ich sage es trotzdem. Diese Woche kam der Nachrichtenbrief von unserer Kirche, von unserem Kirchenbezirk hier in Deutschland. Was bei dem Nachrichtenbrief mit drin stand, war, dass wir mehrere Pastoren suchen. Und damit wurde noch gar nicht eingerechnet, dass wir 6 Gemeinden haben, die überhaupt nicht besetzt sind. Und es ging nur um Leute, die Nachfolger, wurden Nachfolger gesucht für Gemeinden, wo der Pastor bald in Rente geht. Und damit war nicht Gelnhausen gemeint. Da ist der Nachfolger bereits da. Und deswegen war dieses Lied wirklich wichtig, dass wir das gesungen haben. Es ist nötig, dass wir wirklich dafür beten, dass Gott Leute schickt in seinen Weinberg, wie es in der Bibel heißt, in seine Ernte. Denn es wäre traurig, wenn wir nur deswegen dicht machen müssten, weil wir keine Pastoren und Mitarbeiter haben. Also bitte nehmt es mit nach Hause und betet dafür, nicht nur einmal oder zweimal, sondern regelmäßig. Herzlichen Dank dafür. Wir haben ja in Kürze, in einer Woche, Landtagswahl. Und das machen wir hin und wieder hier in Deutschland, dass wir Wahlen stattfinden. In der Kirche des Nazareners sind wir Wahlen eigentlich gewöhnt. Es wird ständig gewählt. An jedem Kirchentag wird gewählt. Es werden Pastoren gewählt in den Gemeinden. Es werden Vorstände gewählt. Es werden Superintendenten gewählt. Es werden sogar Generalsuperintendenten gewählt. Aber ich habe mir die Frage gestellt, und ich möchte jetzt nicht irgendjemand kritisieren, dass es nicht missverstanden wird. Nicht jeder, der gewählt ist, ist auch erwählt. Erwählt aus allen Völkern ist der Titel. Ist der Titel ja nicht gewählt aus allen Völkern. Ist ein Unterschied? Ja, da ist ein ziemlicher Unterschied. Gewählt, das ist einer von vielen. Erwählt, da geht es darum, dass der oder die Richtige gewählt wird. Beim normalen Wählen, da bewerben sich die Leute mit ihren Qualitäten oder dem, was sie meinen, was sie als Qualität haben. Beim Erwählen geht es um was ganz anderes. Da werden Leute beschenkt mit einem Auftrag. Da werden Leute gesucht, wie es hier ein paar Kapitel vorher heißt, im Kapitel 13, im 14. Vers, da sagt Gott zu dem Samuel, oder Samuel sagt das zu Saul, du hast verspielt, was der Herr dir anvertraut hat, weil du ihm nicht gehorcht hast. Er hat sich schon einen anderen erwählt oder ausgesucht und zum Anführer seines Volkes bestimmt. Ein Mann nach seinem Herzen. Ein Mann, der ihm Freude macht. Wie sieht es eigentlich aus? Ich fange mit diesem Thema übrigens eine Serie über das Leben Davids an, also die erste Predigt heute dazu. Das sieht so aus, zunächst mal, Gott wählt, wen er will. Gott wählt, wen er will. Wir haben das gerade eben vom Alexander gehört in den ersten 7 Versen dieses Kapitels, wie der Samuel nach Bethlehem geht und Leute einlädt. Vor allen Dingen die Familie des Isai. Übrigens, diese Überschrift, die stammt aus einem Lied und wir werden es nachher zum Schluss noch singen. Da ist es im 2. Vers, erwählt aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Darum geht es. Das gilt für die Kirche, das gilt aber auch für jeden Diener Gottes. Es sollen Leute sein, nach Gottes Herzen. Wie sieht so jemand aus, der ein Mensch nach Gottes Herzen ist? Nach unserem Text hier ist das jemand, der ein Leben führt mit anderen Prinzipien. ein Leben mit anderen Prinzipien. Da war zunächst mal der Saul, der gewählt war als König, aber nicht so gelebt hat, wie er sollte. Und dann ist der Samuel geschickt worden nach Bethlehem, um dort jemanden zum König zu salben. Und Gott macht ihm deutlich, als der Erste, der offensichtlich schön und stattlich gewesen ist, kommt: Schau nicht auf das Äußere. Der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Eigentlich war der Isai und seine Familie völlig ungeeignet. Wirklich ungeeignet. Ich weiß nicht, ob ihr die Vorgeschichten kennt von diesen Leuten. Nicht unbedingt riesig lang vorher. Die Großmutter von Isai war eine Frau, von der die Bibel berichtet. Ein ganzes Buch ist da drin, direkt übrigens vor Samuel, ist es in eurer Bibel, wenn ihr das mal durchlesen möchtet, nämlich die Ruth. Da ist eine Frau und ein Mann, die zusammen Israel verlassen haben, weil sehr schlechte Ernten waren, Hunger geherrscht hatten, sie sind ins Nachbarland gezogen, also in ein heidnisches Gebiet. Wir hatten zwei Söhne und die beiden Söhne haben sich dort Mädchen genommen und geheiratet und sie waren offensichtlich eine ganze Reihe von Jahren dort in diesem Land. Und während sie dort waren, starb der Mann von dieser Frau, die übrigens Naomi hieß. Und nicht nur ihr Mann starb, sondern auch die beiden Söhne, einer nach dem anderen. Das ist schlimm genug. In der damaligen Zeit ist es noch viel schlimmer. Denn Frauen ohne Männer waren völlig rechtlos, haben nichts gehabt, haben auch nicht das Erbe bekommen, wie das heute der Fall ist oder der Fall wäre. So stand es um die Naomi. Dann hat sie gehört, dass es zu Hause wieder besser geht. Und hat gesagt, ich gehe lieber nach Hause, nach Bethlehem, dann sterbe ich wenigstens unter meinen Leuten dort. Und sie macht sich auf den Weg. Die beiden Schwiegertöchter gingen mit. Und sie sagt, das macht keinen Sinn. Ich werde nie mehr heiraten können, beziehungsweise Kinder bekommen. Und ihr könnt auch unmöglich darauf warten, dass ihr da wieder einen Mann bekommt von mir. Sucht euch lieber jemanden aus eurem eigenen Volk her. Die eine geht zurück zu ihren Leuten. Die andere geht weiter mit der Naomi mit. Und Naomi sagt zu ihr, das macht doch keinen Sinn. Mach's doch so wie deine Schwägerin. Und da sagt die Ruth, wie sie heißt, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Ich werde dich nicht verlassen, sondern ich gehe mit. Und dann kommen sie nach Bethlehem. Das ist eine lange Geschichte, ich möchte hier nicht zu intensiv darauf eingehen. Und als sie dort in Bethlehem ist, sind sie so arm dran, dass sie das getan hat, was die Ärmsten in Israel getan haben, dass sie nach der Ernte, als die Felder abgeerntet worden sind, hinterhergegangen ist auf dem abgeernteten Feld und hat versucht, die paar Körner, die runtergefallen sind, zusammenzuklauben, damit sie was zu essen haben. Und der Eigentümer dieses Feldes hieß Boas, der hat mitgekriegt, was sie tut und hat mitgekriegt, wer sie ist. Und er sagt zu ihr in Kapitel 2, im 12. Vers, der Herr, der Gott Israels, bei dem du Zuflucht gesucht hast, belohne dich reich für alles, was du getan hast. Das war die Großmutter von Isai. Jemand, der eigentlich nicht zum Volk Gottes gehört hat. Jemand, der eigentlich nicht zu den Gewählten oder zu den Erwählten gehört hat. Aber jemand, der bei Gott, bei dem lebendigen Gott Zuflucht gesucht hat. Hat übrigens noch eine andere Person im Geschlechtsregister dieser Isai, die in der Bibel noch weniger positiv benannt wird. Ich weiß nicht, was sie tatsächlich getan hat, aber das war die Rahab. Die war in Jericho gewesen, die einzige mit ihrer Familie, die in Jericho überlebt hat. In der Bibel heißt es ganz platt, sie war eine Hure. Wahrscheinlich ein Gasthaus gehabt und das hat es damals auch in gewisser Weise bedeutet. Aber sie hatte Vertrauen auf Gott gesetzt. Und diese beiden sind da, so jemand wählt man nicht aus. Die Tatsache ist, Gott denkt anders als wir. Die Tatsache ist, wie Jesus im Johannesevangelium sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15, Vers 16. Und ich habe euch gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und im zweiten Korintherbrief, im 12. Kapitel, wird es noch weiter verstärkt, wie Gott auswählt, was für Prinzipien er hat. Er sagt zu Paulus dort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen, in den Nichtbeachteten mächtig. Leben mit anderen Prinzipien, das ist das eine, was für die gilt, die von Gott erwählt sind. Es ist aber auch jemand, ein Leben mit anderen Prioritäten. Der Samuel wird hier deutlich gemacht, hat offensichtlich um den Saul getrauert, hat gesagt, er war so ein schöner König und jetzt diese ganzen Schwierigkeiten. Und Gott schickt ihn, wie gesagt, nach Bethlehem. Er macht ihm deutlich, häng nicht an dem Alten, trauer nicht dem Alten nach. Ich kann etwas Neues schaffen und ich habe etwas Neues vorbereitet. Und interessanterweise sagt er zu Samuel, die Leute sollen sich heiligen und reinigen, Gott hingeben, dass sie in seinem Geist leben. Das wird im Neuen Testament dann wieder aufgegriffen, nicht direkt aus dieser Geschichte, aber im Allgemeinen. Manches im Alten Testament, ehrlich gesagt, ist ein bisschen schwer verständlich. Aber Paulus hat darauf hingewiesen, dass es entscheidend ist, was Gott will, was sein Ziel ist, dass wir darauf setzen und damit rechnen. Gott wählt, wen er will, und das bedeutet, dass er das Undenkbare möglich macht. Das hat er bei dem David getan. Ein zweites von Vers 7b bis Vers 12. Gott krönt, wer ihn kennt. Gott krönt, wer ihn kennt. Da wird von Gottes Wahl gesprochen und von einer menschlichen Reaktion, die durchaus verständlich gewesen ist. Wir werden das wahrscheinlich auch machen. Wir würden zunächst mal auf das Äußere schauen. Was sind die Qualifikationen? Gibt er ein gutes Bild ab? Wir würden ja nicht unbedingt jemanden als Pastor wählen, der nur Chaos verursacht. Das kriegt man leider erst hinterher raus meistens. Aber es könnt ihr streichen. Jetzt, Gott schaut auf das Herz, wie es hier gesagt wird. Das sind also diese beiden Leute, der Saul und der David. Was hat die beiden eigentlich unterschieden? Manche Leute meinen, der eine war ein schlimmer Kerl und der andere war ein super Kerl. Das stimmt nicht. Lest euch mal das Leben von den beiden durch. Die haben beide einiges ausgefressen. Was hat die beiden unterschieden? Der Saul war ein Mann, der gekennzeichnet ist von menschlichem Eifer und von menschlicher Anmaßung. In diesem 13. Kapitel, das ich vorher erwähnt habe, da wird berichtet, dass die Feinde Israels gekommen sind und Saul hat das ganze Heer zusammengerufen und Samuel sagte, okay, ich komme und ich werde ein Opfer bringen, bevor er in die Schlacht zieht, wartet darauf, bis ich da bin. Und der Saul stand da und wartete und wartete und wartete. Und schließlich wurde es so schlimm, dass die ersten schon ihre Sachen gepackt haben und verschwinden wollten. Und dann sagte sich Saul, so geht es nicht weiter. Und er hat gesagt, kommt alle zusammen und wir feiern ein Opfer. Und er hat das Opfer gefeiert. Und Samuel hat ihn darauf hingewiesen, dass es reine Anmaßung ist. Zwei Kapitel später wird davon berichtet, dass Gott ihm den Auftrag gibt, die Amalekiter auszulöschen. Ich weiß, das ist sehr schwer zu verstehen im 21. Jahrhundert. Und ich werde das jetzt auch nicht erklären, weil das einfach zu lange dauert. Aber es gibt dafür historische Hintergründe, warum das so ist. Und Saul macht sich auf den Weg und erringt einen großartigen Sieg. Gott gibt den Auftrag, alles muss ausgelöscht werden. Und dann kommt der Samuel an. Und Saul geht auf ihn zu, sagt, prima, dass du da bist. Ich habe den Auftrag Gottes ausgeführt. Und Samuel sagt, wie bitte? Was ist das für ein Blöken und Mun oder wie immer man sagt, dass ich hier höre? Und Saul sagt, ach ja, das ist kein Problem. Wir haben die besten Tiere zur Seite gestellt, um was zum Opfer zu haben. Und da sagt Samuel zu ihm etwas, was sehr zentral ist im Alten Testament. Er sagt, Saul, Gehorsam ist besser als Opfer. Und auf Gott hören ist besser als das Fett von Widdern. Dann geht die Geschichte weiter. Samuel dreht sich um und sagt, ich gehe jetzt. Offensichtlich willst du nicht mit Gott leben. Und dann sagt er, also Samuel, das kannst du nicht machen. Hier sind die ganzen Leute. Du blamierst mich vor dem ganzen Volk, wenn du jetzt verschwindest. Komm wenigstens mit und bring das Opfer, damit es wenigstens so aussieht, als ob. Das ist jetzt auf Neudeutsch übersetzt. Aber so steht es tatsächlich da in diesem Text, Kapitel 15, im 30. Vers. Wisst ihr, was das Leben des Saul gekennzeichnet hat? Drei Buchstaben, I-C-H, ich. Er stand im Zentrum. Es ging um ihn, um seine Ehre, darum, dass alles so lief, wie er sich das vorstellt. Und da ist der David. Ich denke, David ist gekennzeichnet durch einen Vers, der so ziemlich der bekannteste Vers von David ist, nämlich der 23. Psalm, im ersten Vers heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe alles, was ich brauche, weil Gott für mich sorgt. Aber das war nicht das Einzige, was ihn gekennzeichnet hat. Im 139. Psalm wird deutlich, dass David nicht nur der große König gewesen ist später, sondern dass er jemand war, der wirklich von Gott abhängig war. Im 139. Psalm sagt er, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. David war jemand, der gehorsam war und dankbar, auch in diesem Kapitel. Der Unterschied zwischen Saul und David war, in dem einen war das Ich im Zentrum. Bei David war Gott im Zentrum seines Lebens. Anders gesagt, er lebte auf einer radikal anderen Grundlage. Man muss sich das mal vorstellen, für uns heute ist das ein bisschen schwierig. Der David war der Jüngste, er war der Kleinste. Das bedeutet, in der damaligen Gesellschaft, der David hatte absolut gar nichts zu erwarten. Das gesamte Erbe ging an den Ältesten und wenn was übrig blieb, ging es an den Nächsten. Und da waren der David, wusste ganz genau, das sind 7 Männer vor mir. Ich habe nicht viel zu erwarten. Und so wurde er auch behandelt. Er war gerade gut genug für die Schafe. Das muss man sich mal vorstellen. Er wurde nicht mal eingeladen zum Opfer. Gottesdienst konnte man ohne den David feiern. Der war so nebensächlich. Aber da war ein kleiner Unterschied da. Der David hat Gott gekannt und Gott kannte den David. Sagte, Herr, du schaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Gedanken. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort mir auf die Zunge kommt, hast du, Herr, schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so vollständig kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. So ein Mann ist der David gewesen, der sich ganz Gott zur Verfügung gestellt hat. Das Großartige ist, Gott schaut nicht auf die Statur. Gott schaut nicht auf das Alter. Er schaut nicht auf den Rang, sondern er schaut auf die Chancen, auf das, was er mit einem Menschen machen kann. Und da war David offensichtlich ein Mann, den Gott nutzen konnte. Saul war ein König nach dem alten Stil, geborener König. David war einer, der keine Chance hatte. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du jemand bist, der zu sich sagt, naja, so ungefähr bin ich. Kaum Chancen. Weißt du was? Solche Leute sucht Gott. Solche Leute, die er verwandeln kann, die er ausrüsten kann, die er nutzen kann. Und dann kann man, so wie es in einem Lied in unserem Liederbuch heißt, die Güte Gottes preisen, weil und durch sein ganzes Leben beweisen, dass ich mehr ihm folgen. Gott wählt, wen er will. Gott krönt, wer ihn kennt. Und Gott salbt, wen er sendet. Gott salbt, wen er sendet. Der letzte Vers in unserem Kapitel, da wird von dieser Salbung gesprochen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie der David sich damals gefühlt hat oder gefühlt haben kann, als das geschehen ist? Ich bin davon überzeugt, der David hat in dem Augenblick gesagt, wie bitte? Ich? Ich kann doch nichts außer Schafe hüten und singen. Aber Gott bevollmächtigt Menschen. Im Alten Testament sind es einzelne Leute. Im Neuen Testament ist es jeder Jünger, den er bevollmächtigt, den er ausrüstet mit seinem Geist. Das ist großartig, dass so etwas geschieht. Aber das geschieht nicht zum Privatvergnügen. Das hat Folgen. Eine Folge, die hier deutlich wird in unserem Text, ist die Salbung, die trennt von Neidern. Salbung trennt von Neidern. Der älteste Bruder, der hat sich ziemlich geärgert über seinen kleinen Bruder. Im nächsten Kapitel wird davon berichtet. Der Saul, dem ging es nicht anders. Ein halbherziger Nachfolger Gottes und hätte am liebsten den David den Kopf kürzer gemacht. Hat auch von den Gottlosen sich getrennt, wie wir dann später sehen werden, damit uns noch das anschauen. Im Neuen Testament ist es noch weiter. Da sind es nicht nur Einzelne hier oder da, sondern die Jünger sind getrennt vom Rest der Welt, getrennt vom Bösen, weil Gottes Geist in ihnen lebt. Die Salbung trennt von Neidern. Sie bewahrt auch. Es gibt ein altes Lied, das ist tatsächlich ein älteres, obwohl es erst im letzten Jahrhundert geschrieben worden ist. Da heißt es, auf Adlers Flügeln getragen, übers brausende Meer der Zeit, getragen auf Adlers Flügeln bis hinein in die Ewigkeit, über Berge und Täler und Gründe, immer höher zur himmlischen Höhe. Denn die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe. Und dann im letzten Vers, ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt, das gibt ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt. Das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgrimschaft, denn unter den Flügeln ist Frieden und auf den Flügeln ist Kraft. Das ist, was der David erfahren hat im 22. Kapitel im zweiten Buch Samuel. Da heißt es, zum Dank dafür, dass der Herr ihn vor Saul und vor allen anderen Feinden gerettet hatte, dichtete David das folgende Lied und es fängt so an. Der Herr, du Herr bist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du Gott bist meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe. Zu dir kann ich fliehen. Du rettest mich vor aller Gewalt. Das hat nicht nur für den David gegolten, das gilt für jeden einzelnen Christen. Jesus hat im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, im 28. Vers gesagt, nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu allen Jüngern aller Zeiten, überall. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sind bewahrt bei mir. Salbung trennt, Salbung bewahrt. Aber Salbung ist auch nötig und normal. So wird es im Neuen Testament dargestellt. Wir brauchen den Geist Gottes, um ihm in rechter Weise zu dienen. Jesus hat das seinen Jüngern damals zugesagt, aber es gilt nicht nur den ersten Jüngern, sondern es gilt jedem von uns. Im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel, da heißt es im 21. 22. Vers, Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns angenommen und hat uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat uns seinen Geist geschenkt als Unterpfand für das, was er uns noch geben will. Das ist es, was Salbung bedeutet. David, und damit möchte ich abschließen, ist kein Einzelfall. Gott wählt und krönt und salbt auch dich. Er befreit dich für eine großartige Zukunft auf Gottes Grundlage und mit seinen Möglichkeiten. Und wir wollen uns damit in den nächsten Wochen und so weiter beschäftigen, wie Gott das im Leben des David getan hat und auch in unserem Leben tun kann. Amen.